Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
9,82 Euro weniger darf niemand in Deutschland pro Stunde verdienen. So hoch ist nämlich der Mindestlohn. Der gilt allerdings nicht für Gefangene, die hinter Gittern zum Beispiel für deutsche Automobilkonzerne arbeiten. Warum das so ist und sich bald ändern könnte, darüber gleich mehr in dieser Sendung. Außerdem, warum deutsche Konzerne trotz Corona-Krise Rekorddividenden an ihre Aktionäre ausschütten können und wollen. Mein Name ist Gerd Schröder, schön, dass Sie dabei sind. Zwangsarbeit ist in Deutschland verboten. Stundenlöhne von nicht einmal 3 Euro, das geht auch nicht. Wir haben schließlich den Mindestlohn und der soll demnächst sogar auf 12 Euro erhöht werden. Ausgenommen sind allerdings Insassen in deutschen Gefängnissen. Die arbeiten ganz legal zu Niedrigstlöhnen, zum Beispiel für deutsche Autokonzerne oder Triebwerkshersteller. Ein Gefangener aus Bayern will das nicht länger akzeptieren. Er hat dagegen geklagt und in dieser Woche muss das Bundesverfassungsgericht über seine Klage entscheiden. Timo Stukenberg kennt die ganze Geschichte.
Ein Einzelsprechzimmer in der Justizvollzugsanstalt Straubing, eine der größten Strafanstalten Bayerns. Die Wände sind kahl, der Tisch ist an der Wand befestigt. Besucher werden durch die eine Tür hereingeführt, durch eine zweite Tür führt ein Beamter Peter Roth herein. Mitgebracht hat der Gefangene einen dicken Ordner mit Unterlagen. Roth ist 61 Jahre alt, seit 25 Jahren ist er schon inhaftiert. Lange war die JVA Straubing für ihn nicht nur ein Gefängnis, sondern auch sein Arbeitsplatz. Zu Beginn seiner Haftzeit, erzählt er, hat er für den Triebwerkshersteller MTU gearbeitet, hat Laufscheiben für Flugzeugturbinen hergestellt. Mittlerweile gilt er im Gefängnis als unverschuldet arbeitslos. Doch das Unternehmen lässt auch heute noch in der JVA Straubing Gefangene für sich arbeiten.
Sie müssen sich vorstellen, eine riesige Halle, in der große Fertigungsmaschinen stehen. Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Schleifmaschinen. Dann gab es in einem separaten Bereich Schweißereiarbeiten. In einem anderen separaten Bereich war die Werkzeuginstandsetzung. Da wurden also dann Bohrer und so weiter geschliffen. Und das ganze Betriebsgelände, was jetzt nach meiner Zeit immer wieder vergrößert und erweitert und ausgebaut wurde, das sind also bestimmt einige tausend Quadratmeter.
Dort hat der Gefangene 4 Jahre lang gearbeitet. Danach wurde er erst in der Bücherei eingesetzt, anschließend in der anstaltseigenen Möbelproduktion. Für seine Schichten von jeweils 8 Stunden bekam er zuletzt weniger als 20 Euro pro Tag. In Bayern und 11 weiteren Bundesländern sind die Gefangenen zur Arbeit verpflichtet, wenn sie arbeitsfähig sind und es genug Arbeit gibt. Laut Artikel 12 des Grundgesetzes ist Zwangsarbeit hinter Gittern erlaubt. Für ihre Arbeit verdienen die Inhaftierten zwischen 1 und 3 Euro pro Stunde, egal ob sie in der anstaltseigenen Wäscherei oder in einem sogenannten Unternehmerbetrieb an Triebwerksteilen arbeiten. Das ergibt sich aus den Strafvollzugsgesetzen der Länder. Konkret ist der Lohn für Gefangene darin auf 9% der Eckvergütung, einem Durchschnittswert der Rentenversicherung, festgelegt. Ob das hoch genug ist, verhandelt nun ab Mittwoch das Bundesverfassungsgericht. Denn Roth und weitere Gefangene haben dagegen Verfassungsbeschwerde eingelegt.
Es ist ja so, dass wahrscheinlich jeder Straftäter in irgendeiner Form Kosten verursacht und auch in vielen Fällen schadensersatzpflichtig ist. Dagegen sagt keiner was. Also ich kriege 1:1 die Kostenlast aufgebürdet, mache dann eine ganz normale Arbeit und kriege jetzt für meine Tätigkeit, in der ich mich auch zu 100% geistig und körperlich einbringe, nur 9% Entlohnung. Und das ist dann ungerecht. Ich kann nicht eine hohe 1:1 Schuldenlast oder Opferentschädigung dadurch ausgleichen und bezahlen in Haft, dass ich nur 9% von meinem Einkommen habe.
Das bayerische Justizministerium hält dagegen. Eine Erhöhung der Gefangenenlöhne würde die Kosten für die sogenannten Unternehmerbetriebe in den Anstalten erhöhen, schreibt das bayerische Justizministerium auf Anfrage.
Aus der Vergangenheit ist bekannt, dass Unternehmen die Zusammenarbeit mit dem Justizvollzug unter Verweis auf Kostengründe beendeten und ihre Produktion beispielsweise in das Ausland verlegten.
Höhere Löhne gefährdeten demnach die Wiedereingliederung der Gefangenen in die Gesellschaft, weil sie hinter Gittern zu Arbeitsplatzverlusten führten. Bereits jetzt gibt es lediglich für etwas mehr als die Hälfte der bayerischen Gefangenen einen Job. Dabei sei gerade eine Heranführung an das Arbeitsleben ein wichtiger Baustein der Resozialisierung. Darüber hinaus, schreibt das Ministerium, sei die Produktivität der Gefangenen wesentlich niedriger als draußen. Verglichen mit der Gesamtbevölkerung hätten viele Gefangene keinen Schul- oder Berufsabschluss und seien vor ihrer Inhaftierung arbeitslos gewesen.
Ein häufiger Arbeitskräftewechsel und der Einsatz von Gefangenen an berufsfremden Arbeitsplätzen senken die Produktivität zusätzlich. Auch ist die Durchführung anderer Resozialisierungsmaßnahmen oder Behandlungstherapien während der Arbeitszeit zu gewährleisten.
Allein in Bayern lassen rund 200 Firmen in Gefängnissen produzieren, zu Niedrigstlöhnen. Oft üben die Gefangenen einfache Tätigkeiten aus, verpacken, sortieren oder kartonieren Waren. Einige führen aber auch anspruchsvolle Aufträge aus, bedienen im Auftrag von Firmen computergestützte CNC-Maschinen oder bearbeiten Druckaufträge. Das Argument des Justizministeriums will der inhaftierte Beschwerdeführer Roth daher nicht gelten lassen.
Wenn die Firma BMW, die hier Teile verpacken lässt, bei der Ausgabe der Teile ständig Reklamationen hätte, weil die irgendwie zu wenig sind oder falsch gepackt oder vertauscht oder was auch immer, dann würde ja so ein Premium-Hersteller wie BMW sagen, meine Herren, das geht nicht mehr. Das können wir uns nicht leisten, als hochqualifizierter Fahrzeughersteller hier so schlechte Qualität zu liefern. Das ist aber nicht der Fall. Diese Firma ist seit vielen, vielen Jahren hier, wird auch voraussichtlich noch viele Jahre hier sein und einfach deshalb, weil wir gute Arbeit machen.
Roth hat in seiner Beschwerde gefordert, den Lohn deutlich zu erhöhen. Zum Beispiel auf 40% der Eckvergütung. In der höchsten Lohnstufe kämen inhaftierte Gefangene dann auf mehr als den Mindestlohn. Den fordern aktuell auch andere Gefangene der JVA Straubing in einer Petition. Toni Schuberl, Abgeordneter der oppositionellen Grünen im Bayerischen Landtag, unterstützt den Vorschlag.
Also ich denke, wir sollten uns hier am Mindestlohn orientieren. Natürlich mit gewissen Abzügen, weil der Staat ja für bestimmte Dinge sorgt, für Essen und so weiter. Aber die Orientierung sollte am Mindestlohn sein.
Auf die Unternehmen will er diese Preiserhöhung jedoch nicht umlegen. Stattdessen sollte die Lohnerhöhung aus dem Landeshaushalt finanziert werden.
Ja, also für Unternehmen muss es sich natürlich rentieren, ins Gefängnis zu gehen und was auszulagern in die JVAs. Aber es rentiert sich nicht so, dass wir jetzt den großen Andrang hätten, sondern es ist eher so, dass wir Mühe haben, Unternehmen zu finden, die das wollen.
Der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts will in der anstehenden zweitägigen Verhandlung die Argumente von Gefangenen und Ministerien erörtern. Es geht dabei auch um viel Geld, wie Peter Roth an einem Rechenbeispiel verdeutlicht.
Also wenn man jetzt sagt, es gibt das Verfassungsgericht wird für alle deutschen Gefangenen entscheiden müssen. Wir haben ungefähr 60.000 Inhaftierte. Wenn er jeder in der Stunde nur einen Euro mehr verdienen sollte, dann wären das 60.000 D-Mark, Euro pro Stunde. Und das geht natürlich ruckzuck in die Millionen. Das heißt, je länger jetzt diese Entscheidung hinausgezögert wird, desto billiger in Anführungszeichen wird es halt für die Länder.
Für Roth geht es aber nicht nur ums Geld, sondern vor allem um Gerechtigkeit. Und um die Anerkennung der Arbeit hinter Gittern.
Timo Stukenberg über die Klage eines Gefangenen gegen Niedrigstlöhne in deutschen Gefängnissen. Es mag Sie vielleicht überraschen, weil ja immer so viel von Krise die Rede war und ist. Aber der deutschen Autoindustrie geht es ganz hervorragend. Im vergangenen Jahr haben VW, Mercedes und BMW prächtig verdient. Und an diesen Gewinnen sollen jetzt auch die Aktionäre beteiligt werden, in Form milliardenschwerer Dividenden. Das wäre eigentlich nicht weiter der Rede wert, wenn die Konzerne nicht gleichzeitig viel Geld kassiert hätten, weil sie ja tausende Beschäftigte in Kurzarbeit geschickt haben und weiter schicken. Stichwort Krise. Denn nach wie vor stockt die Produktion, weil die Lieferketten fragil sind. Warum die Aktionäre auf den anstehenden Hauptversammlungen trotzdem mit Rekorddividenden beschenkt werden sollen, das weiß Mischa Erhardt.
Kein Zweifel, die Automobilbranche steckt einmal mehr in der Krise. So sind im vergangenen Jahr die Autoverkäufe zurückgegangen. Allerdings sind die Gewinne in den Bilanzen der Konzerne in die Höhe geschossen. BMW verdreifachte den Gewinn auf über 12 Milliarden Euro. Mercedes verdiente über 14 Milliarden. Und Volkswagen verbuchte sogar über 15 Milliarden Euro Gewinn. Ein Plus von 75%. Oliver Falk, Leiter des IFO-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien, erklärt, wie das inmitten der Krise möglich war.
Gerade dadurch, dass viele Rohstoffe und Vorprodukte fehlten, hat man sich eben auf die Produktion von den sehr margenträchtigen Modellen konzentriert und die eben auch ohne Abschläge verkaufen können. Und das erklärt diese unerwarteten hohen Gewinne der Unternehmen. Und ein Teil davon wird eben jetzt ausgezahlt an die Aktionäre.
Soweit, so nachvollziehbar. Die Autokonzerne wollen die Aktionäre an den Rekordgewinnen durch ebenso emporschießende Dividenden teilhaben lassen. Mercedes schlägt seinen Aktionären vor, die Ausschüttung auf 5 Euro pro Aktie fast zu vervierfachen. BMW verdreifacht die Dividende auf knapp 6 Euro und Volkswagen erhöht die Prämie immerhin um 60%. Möglich ist das allerdings auch, weil die Unternehmen ihre Produktionsprobleme auf Kosten der Beitrags- und Steuerzahler ausgleichen konnten. Tausende Beschäftigte schickten die Autokonzerne in Kurzarbeit, weil die Produktion zum Beispiel wegen Chipmangel stockte.
Es ist natürlich ein Hohn, dass wir auf der einen Seite Rekorddividenden bei den deutschen Autokonzernen verzeichnen werden dieses Jahr und auf der anderen Seite diese selben Konzerne noch immer Kurzarbeitgeld, das mittlerweile aus Steuermitteln bezahlt wird, in hohen Summen bekommen. Das eine passt mit dem anderen nicht zusammen,
sagt Jens Hilgenberg vom Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre. Das Kurzarbeitergeld bezahlt die Bundesagentur für Arbeit mit den Beiträgen, die Arbeitgeber und Beschäftigte abführen. Allerdings reichten diese Beiträge schon im ersten Corona-Jahr 2020 nicht mehr aus, um die steigenden Ausgaben vor allem für das Kurzarbeitergeld zu decken. Deshalb schoss der Bund 7 Milliarden Euro an Steuergeldern dazu. Im vergangenen Jahr, auf das sich die Ausschüttung der Dividenden der Autokonzerne nun bezieht, waren es sogar 17 Milliarden Euro aus der Staatskasse. Und im laufenden Jahr rechnet die Bundesagentur mit einem Defizit von noch einmal knapp 4,5 Milliarden Euro. Dass die Autokonzerne, die von diesen staatlich mitfinanzierten Hilfen in besonderem Maß profitieren, gleichzeitig Ausschüttungen an die Aktionäre erhöhen, sieht auch Professor Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach kritisch.
Ich glaube, es stünde dem einen oder anderen Hersteller ohnehin gut zu Gesicht, wenn er eben keine Kurzarbeitergelder in Anspruch nimmt und seine Gewinne ein Stück weit dafür verwendet, eben diese Probleme, die etwa durch die Lieferkette entstehen, dann auszugleichen.
Umso mehr, als die Probleme sich aktuell wieder vergrößern durch den Krieg in der Ukraine. Derzeit stockt die Autoproduktion, weil Kabelbäume nicht geliefert werden können. Die Autohersteller hatten im vergangenen Jahrzehnt deren Produktion in Niedriglohnländer wie eben die Ukraine ausgelagert. Aufgrund dieser und anderer Nachschubprobleme fahren die Hersteller aktuell wieder bestimmte Teile ihrer Produktion herunter und verordnen den Beschäftigten Kurzarbeit.
Wenn man sich anschaut, dass in einigen Fabriken zwischen Vollauslastung und Kurzarbeit relativ schnell hin und her gewechselt wird, dann kann man den Eindruck gewinnen, dass einige der Konzerne diese Regelung zu ihren Gunsten nutzen. Und da ist dann die Politik gefragt, sowas zu unterbinden.
So Jens Hilgenberg von den kritischen Aktionären. BMW und Volkswagen verweisen auf Anfrage darauf, dass es sich beim Kurzarbeitergeld eben um Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung handelt. Und beide Konzerne geben an, dass sie in den vergangenen Jahren mehr Geld in die Arbeitslosenkasse überwiesen hätten, als sie jetzt an Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen würden. Mercedes hatte nach eigenen Berechnungen im Jahr 2020 rund 700 Millionen Euro durch Kurzarbeitergeld eingespart. Ein schlechtes Gewissen hat der Konzern dabei nicht. Schließlich kämen die erhöhten Dividenden auch Aktionären zugute, die damit ihre Alterssicherung bestritten. Umstritten sind die hohen Ausschüttungen an die Aktionäre aber auch, weil die Autoindustrie sich nach wie vor in der Krise befindet. Daher rät auch der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung in der Hans-Böckler-Stiftung den Konzernen, mit erhöhten Dividendenausschüttungen vorsichtig zu sein. Professor Sebastian Dulin.
Möglicherweise, wenn dann das eine oder andere Unternehmen doch wieder jenseits der Kurzarbeit auch ein anderes Hilfspaket braucht, die Öffentlichkeit sich vielleicht dann daneben stellt. Also glaube ich, dass es nicht hilfreich ist, wenn da jetzt in der Form von den Unternehmen agiert wird.
Die aktuelle Absatzkrise wird noch verschärft durch die Transformation der Branche in Richtung Elektromobilität, Digitalisierung und dem zunehmend automatischen Fahren. Denn diese Umstellungen erfordern hohe Investitionen. Stefan Bratzel.
Der Wettbewerb rund um Tesla, die chinesischen Hersteller, der wird nicht schlafen. Also hier sollte man das Geld durchaus für diese Investitionen einsetzen, zumal auch weitere Investments anstehen, um die Lieferkette zu stabilisieren. Nun, da braucht es einiges an Geld, aber auch personelle Ressourcen.
Aber vielleicht haben die Konzerne ja ausreichend Kapital, um all diese Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig noch hohe Dividenden auszuschütten? Schließlich fahren sie hohe Gewinne ein, wenngleich zum Teil auf Staatskosten. Dann aber stellt sich Oliver Falk vom IFO-Institut die Frage, weswegen es noch staatliche Subventionen in Form von Verkaufsprämien für Elektroautos und vor allem für Hybridfahrzeuge geben sollte.
Das sind die margenstarken Autos. Ich muss keine Rabatte gewähren. Warum brauche ich dann tatsächlich noch eine staatliche Kaufprämie?
Zumal umstritten ist, wie umweltfreundlich Hybridfahrzeuge tatsächlich sind. Denn diese Autos können sowohl mit Strom als auch mit Sprit gefahren werden. Nur wenn der Elektromotor eingeschaltet wird, sinkt der Spritverbrauch. Ist dagegen überwiegend der konventionelle Verbrennungsmotor im Einsatz, steigt der Verbrauch sogar, weil die Autos zusätzlich zum Verbrenner schwere Batterien mitbefördern müssen. Trotzdem werden die sogenannten Plug-in-Hybride weiterhin mit staatlichen Kaufprämien gefördert. Darauf hatten die deutschen Autokonzerne gedrängt, weil ihr Angebot an reinen Elektroautos noch sehr überschaubar ist. Auch das ein Thema, zu dem kritische Aktionäre ihren Unternehmen auf den Hauptversammlungen einige Fragen stellen dürften.
Kurzarbeit, Milliardengewinne und Rekorddividenden schließen sich nicht aus, zumindest in der deutschen Autoindustrie, Michael Erhardt berichtete.